Ich möchte uns alle auch im Namen unseres Herrn und Heilandes ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde und wünsche, dass Gott uns auch durch sein Wort heute auch wiederum segnen möchte. In dem Einleitungswort haben wir einen Abschnitt aus Jakobus 3 gelesen, in dem Jakobus seinen Zuhörern eine Frage stellt. Wer ist weise und klug unter euch? Weise und klug sein, es ist etwas Begehrenswertes. Könige, Präsidenten, Kanzler, sie umgeben sich mit weisen Menschen, die ihnen sozusagen zur Seite stehen sollen, Rat geben sollen, damit die Regierenden doch die richtige Entscheidung auch fällen können. Ich habe mal nachgeschlagen, was das Lexikon zu dem Wort Weisheit auch sagt. Und die menschliche Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und auch aus der Gesellschaft und somit die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Und die Weisheit, die befähigt, den Menschen systematisch Dinge zu denken, zu sprechen und auch nachher sozusagen in die Tat auch umzusetzen. Ich denke, wir kennen aus dem Alltag so Begriffe, wenn es um das Denken auch geht, dass jemand zu einer weisen Erkenntnis gekommen ist oder einen weisen Entschluss gefasst hat oder ein weises Urteil gefällt hat. Wenn wir auf das Sagen zu sprechen kommen, dann haben wir gehört, jemand hat ein weises Wort gesprochen oder auch einen weisen Rat erteilt. Und was das Leben anbelangt, das Tun, so lesen wir, dass jemand sich auch weise verhalten hat. Also all die Begriffe kennen wir auch aus dem Alltag. Nun ist die Frage, wie kommt man zu dieser Weisheit? Die menschliche Weisheit ist sehr stark auf das Wissen fokussiert. Das heißt, je mehr Wissen ich persönlich habe, je mehr Hintergrund sozusagen Informationen mir zur Verfügung stehen, je weiter mein Wissenshorizont ist, desto bessere Entscheidungen kann ich auch treffen. Vielleicht ist es uns persönlich schon so ergangen oder wir haben es von jemand anderen auch gehört, dass man zu so einer Aussage gekommen ist, ja, hätte ich dies oder jenes gewusst, dann hätte ich mich anders entschieden. Aber was sind die Beweggründe oder die Motive der menschlichen Weisheit? Und wisst ihr, dazu habe ich im Lexikon nichts gefunden. Aber ich bin so dankbar, dass Gottes Wort uns hier Aufschluss gibt. Und wir wollen jetzt in Jakobus 3 reingehen und die Verse 14 bis 16 lesen. Und ich möchte hier nach der neuen Genfer Übersetzung uns die drei Verse vorlesen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann ungehindert sich ausbreiten. Hier beschreibt Gottes Wort die menschliche Weisheit aus einem ganz anderen, sozusagen, Winkel. Und denke ich, besonders ist hier zu erwähnen, dass diese Weisheit dieser Welt eben das Denken dieser Welt in sich hat. Oder diese Weisheit, sie ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Und es werden uns aber auch zwei Merkmale mitgegeben, was diese Weisheit sozusagen kennzeichnet. Die Neue Genfer Übersetzung sagt hier von Eifersucht und Selbstsucht. Nun, die Eifersucht, sie will das Gute, das ein anderer sozusagen besitzt oder innehat. Sie möchte es beeinträchtigen und sucht nach Wegen, das Gute sozusagen in irgendeiner Weise auch zu mindern. Denn die Eifersucht ist doch darauf bedacht, dass die ganze Aufmerksamkeit auf sich persönlich gelenkt ist und man verfolgt somit selbstsüchtige Ziele, um möglichst einen größeren Vorteil für sich persönlich auch zu erzielen. Die Luther-Übersetzung übersetzt diese zwei Wörter mit Neid und auch mit Streit. Und auch das können wir so in diesem Kontext so erklären, dass der Neid, er sieht das Gute bei dem anderen in Form vielleicht von Gütern, von Eigenschaften, von Gaben, was der andere hat. Und das menschliche Herz, es gönnt der anderen Person es nicht. Es gönnt es einfach nicht, sondern die bittere Wurzel des Neides, sie arbeitet auch im Menschen. Und so steht man sozusagen mit diesem Mensch innerlich auf Kriegsfuß. Und das meint hier Luther, dass man im Streit sozusagen, Neid und Streit kennzeichnet die menschliche Weisheit. Und somit verfolgt man wieder eigentlich selbstsüchtige Ziele, um einen eigenen Vorteil daraus auch zu ziehen. Vielleicht haben wir auch schon auch so eine Beobachtung gemacht, dass Menschen manchmal sehr freundlich uns begegnen und sozusagen einen gewissen Schein auch der Demut vorweisen. Aber betrachtet man so die Herangehensweise, die Handlungsweise, so muss man doch feststellen, dass die menschliche Weisheit eigentlich nur sich selber sucht. Das heißt, der Mensch, er steht im Mittelpunkt. Mir ist es auch so persönlich aufgefallen, ich darf bei uns in der Firma das Vertragswesen machen, so es kommen Verträge zum Beispiel von den Kunden zu uns ins Haus, die wir unterschreiben sollen. Und jetzt müssen diese Verträge geprüft werden. Inwiefern können wir diese Verträge überhaupt unterschreiben, damit der Firma keine Nachteile entstehen? So, und da ist mir besonders aufgefallen, diese Verträge schreiben sehr weise Menschen. Man liest manchmal einen Satz viermal, bis man eigentlich den Sinn versteht. Das ist nicht immer so, aber es ist öfters. Man muss das Kleingedruckte beachten. Und es kommt immer wieder auf eins heraus, dass diese Menschen sozusagen einseitig die Verträge verfassen, um eigentlich nur den Vorteil sozusagen der einen Seite durchzusetzen. In der Hoffnung, dass der andere es vielleicht übersieht, dass es vielleicht nicht merkt. Oder man ist, möchte man so sagen, vielleicht als Kunde so groß genug, ja, für den Lieferant, dass man eine gewisse Macht auch hat. Und so der andere muss dann, wohl oder übel dann irgendwie nachgeben und wird das Ganze zu seinem eigenen Nachteil sozusagen akzeptieren. Nun, wir können als zusammenfassend sagen, die menschliche Weisheit, so wie es im Lexikon zum einen steht, versucht schon bei Problemen, bei den Herausforderungen, bei Entscheidungen, die jeweils schlüssigste, das heißt die beste Entscheidung zu treffen, aber Gottes Wort geht hier weiter und geht eigentlich auf den Grund. Man hat immer eigentlich das eigene Wohl und den eigenen Vorteil im Blick. Für heute Morgen habe ich das Thema überschrieben, die Weisheit von oben. Und wir wollen einige Verse zusammen betrachten, was die Bibel eigentlich nicht von der menschlichen Weisheit, sondern von der göttlichen Weisheit uns doch sagt. Hiob 12, Vers 13, da heißt es, bei Gott ist Weisheit und Gewalt. Sein ist Rat und Verstand. Oder auch in Römer 11, Verse 33 und 34. Hier schreibt der Apostel Paulus, o welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Der Apostel Paulus, sein Herz fließt sozusagen über, ja, wenn er sich hinein vertieft, was eigentlich so dieser unergründliche Reichtum der Weisheit und der Erkenntnis in Gott doch liegt. Und in dem Kapitel 16, da sagt er zum Schluss, als er jetzt die ganze Grüße auch weitergibt und die Segenswünsche, da sagt er in dem 27. Vers, dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre. Es ist unser Gott, der allein weise ist. Gott ist die Quelle der Weisheit. Und es ist so schön, dass wir jetzt einfach aus Gottes Wort es ja, so klar und auch eindeutig auch lesen dürfen. Und wollen wir so einige Merkmale auch dieser Weisheit betrachten. Ein Wort aus Sprüche 9, Vers 10 sagt, der Weisheit anfängt, ist die Furcht Gottes. Und den Heiligen zu erkennen, das ist Verstand. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das heißt, wer diese Weisheit bekommen möchte, der muss Gott fürchten. So, aber im Neuen Testament lesen wir doch, dass wir frei sind von der Furcht, weil Jesus Christus doch unser Befreier ist. Wir müssen uns doch nicht mehr vor Gott fürchten. Und doch lesen wir auch im Wort Gottes, auch im Neuen Testament von einer Furcht, und zwar vor einer Furcht vor Gott. Und hier fließt so die Furcht und die Ehrfurcht. Sie fließen hier so zusammen. Wir können das nicht so richtig auch trennen. Wer Gott fürchtet, der achtet ihn doch in Ehrfurcht. Und wer Gott in Ehrfurcht auch begegnet, der fürchtet ihn auf der anderen Seite, weil er um seine Heiligkeit weiß. Es kann gar nicht anders sein. Wir haben jetzt am Freitag in der Jugendstunde, in der Serie so der biblischen Lehre, den großen Versöhnungstag betrachtet aus 3. Mose 16. Und dort gibt ja Gott ganz detailliert auch Mose und Aaron die Anweisungen, welche Opfer gebracht werden sollen. Und ganz besonders auch diese Anweisung, dass Aaron nur einmal im Jahr in das Allerheiligste reingehen soll. Und Gott sagt es an mehreren Stellen, so, wenn jemand hineingeht, unerlaubterweise an den Ort, wo seine Gegenwart, seine Heiligkeit wohnt, er wird sterben. Und der Hohepriester, er durfte nur einmal im Jahr hineingehen, aber erst dann, wenn er für sich selber Sühnung sozusagen bewirkt hat. Das heißt, wenn er rein war, erst dann durfte er durch den Vorhang hindurchgehen, sonst wäre er zu Tode gekommen. Wir haben mit einem heiligen Gott auch zu tun. Und in Hebräer 10, Verse 28 bis 31 heißt es: Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich denke, da muss man nichts hinzufügen, wenn wir auf die Heiligkeit Gottes zu sprechen kommen. Luther oder von Luther ist eine Aussage überliefert, dass er gesagt hat, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Es ist alles drin. Es ist zum einen diese Gottesfurcht, die wir unbedingt in unserem Herzen tragen müssen, aber Gott stellt sich besonders im Neuen Testament uns als derjenige dar, der voller Gnade, der voller Erbarmen auch ist. Und darum spielt auch die Liebe sozusagen im Neuen Testament doch auch eine ganz, ganz große Rolle. Aber die Gottesfurcht, sie sollte trotzdem in unserem Herzen sein. Diese Heiligkeit Gottes unterstreicht Jakobus, wenn wir hier noch in dieses Kapitel reingehen, in dem dritten Kapitel, in dem 17. Vers. Er sagt hier, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Luther sagt, keusch und heilig. Das heißt, nur ein reines Herz kann vor dem heiligen Gott bestehen. Anders ist es überhaupt nicht möglich, ja, dass wir sozusagen in die Gegenwart Gottes kommen können. Das heißt, die göttliche Weisheit, jetzt wollen wir diese Überleitung machen zu unserem Thema, die göttliche Weisheit, sie kann nur einem reinen, einem heiligen Menschen gegeben werden. Gott gibt seine Weisheit nicht einem gottlosen Menschen. Er gibt seine Weisheit nicht denjenigen, die ihn verachten oder ihn mit Füßen treten. Weiter lesen wir in dem 17. Vers. Die Weisheit dann ist aber auch friedfertig. Und jetzt merken wir schon, dass es der komplette Gegensatz eigentlich ist zu dem, was die menschliche Weisheit ist. Die menschliche Weisheit haben wir gesehen, sie ist auf den eigenen Vorteil aus und die Folge, es entstehen Missverständnisse oder auch Streit. Gottes Wort sagt uns aber, zum Beispiel auch in Römer 12, Vers 28, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und der 18. Vers in Jakobus 3, er geht auch noch auf dieses Thema ein. Er spricht hier zuerst von den Früchten und sagt, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Friedensstifter, die eine Saat des Friedens sehen. Und daran erkennt man den Weisen, der göttliche Weisheit hat, der ein Friedensstifter ist. Es gibt, denke ich, genug Situationen allgemein im Zusammenleben mit den Menschen, dass vielleicht irgendwo Missverständnisse, Spannungen aufkommen können. So, und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Und die göttliche Weisheit, sie wird sozusagen in uns bewirken, dass wir auf den Frieden aus sind, dass wir ein Friedensstifter sind. Wir werden nicht durch unseren Wandel, durch unsere Zunge bewusst Missverständnisse hervorrufen. Wir werden auch nicht, wie man so sagt, durch Blumen sprechen, so einen Gedanken irgendwie anreißen, so und der andere muss sich dann irgendwie, naja, wieder Gedanken machen, um irgendwie vielleicht auf das Thema zu kommen. Also man spricht so unzweideutig. Das alles ist fern der göttlichen Weisheit. Die göttliche Weisheit, bei ihr ist ja, ja und nein ist auch nein. Man spricht auch nicht schlecht hinter dem Rücken des anderen, sondern ist eben bedacht auf den Frieden. Und wisst ihr, ein Friedensstifter, er mag wohl vielleicht auch, ich sag mal, bei einem anderen etwas sehen, was vielleicht nicht gut ist, wo vielleicht sich jemand falsch verhalten hat oder wie auch immer. Aber der Friedensstifter, er geht sozusagen auf diesen Menschen zu und ermahnt ihn auf Grundlage des Wortes Gottes und erzählt es aber anderen Menschen nicht weiter. Ein weiteres Merkmal ist uns gegeben, die Weisheit ist freundlich. Und ich denke, so ein Kennzeichen, kennzeichnet sowieso, möchte ich mal sagen, die Kinder Gottes. Was wäre, wenn Menschen an uns Unfreundlichkeit sehen würden? Aber hier so ein bestimmtes Merkmal, die Weisheit Gottes, sie ist freundlich. Und zwar aufrichtig freundlich. Wir werden gleich noch dazu auch kommen. Ein weiteres Merkmal, die Weisheit ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Und das ist ein ganz interessanter Gedanke. Wenn wir doch das eigentlich so auslegen oder verstehen wollten, ja, wenn ich die göttliche Weisheit nur von Gott bekomme, dann bin ich doch fehlerfrei. Gott hat mir doch die Weisheit gegeben und darum so bin ich über alle sozusagen erhaben. Aber hier kommt der Gedanke, sich sagen zu lassen, bedeutet, dass ich persönlich auch mal einen Fehler mache. Das schließt doch das Ganze hier ein. Sonst müsste ich mir doch es nicht sagen lassen, wenn ich alles richtig tue. Das heißt, wir bleiben trotzdem Menschen und sind anfällig für Fehler. Aber wisst ihr, die göttliche Weisheit, sie nimmt diese Ermahnung, die an uns gerichtet ist, sie nimmt sie an. Sie bewegt sie in dem Herzen, prüft das Ganze und sagt, ja, habe ich wahrscheinlich hier etwas übersehen, es nicht richtig gemacht, bringt die Sache in Ordnung und das Leben geht weiter. Dieses sich sagen zu lassen, es bedeutet doch, dass wir einfach auch demütig bleiben. Dass wir nicht sozusagen, auch wenn Gott uns Weisheit gibt, dass wir uns irgendwie über andere sich uns erheben, sondern wir sind wirklich demütig und lassen uns eben auch sagen. Und das ist überhaupt so eine grundsätzliche, vielleicht auch Eigenschaft der Weisheit, zu wissen, wir sind als Menschen unvollkommen. Und ich bin doch so dankbar, wenn jemand sozusagen den Auftrag von Gott hat und mich persönlich korrigiert, mir hilft, dass ich dem Ebenbilde Gottes doch ähnlicher werde. Das heißt, da ist vielmehr eigentlich noch der Gedanke der Dankbarkeit eigentlich drin, dass Gott Menschen gebraucht, um mir persönlich zu helfen. Weiter lesen wir, die Weisheit ist voll Erbarmen. Wir lesen in der Schrift, dass unser Gott ist voll Barmherzigkeit und Güte. Aber hier wird jetzt die göttliche Weisheit beschrieben, die Gott doch den Menschen geben möchte. Und diese Weisheit, sie ist voll Erbarmen. Und meine Frage, wer braucht eigentlich Erbarmen? Wir alle sozusagen, wenn wir ja, in unsere Beziehung zu Gott betrachten, wir alle brauchen irgendwo Erbarmen, aber jetzt in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Erbarmen brauchen doch die, die sich in irgendwelchen Nöten, in den Schwierigkeiten sich befinden. Und wie schön ist es, wenn wir, die wir jetzt sozusagen das sehen, von außen stehen, wirklich so ein herzliches Erbarmen mit dieser Person haben und ihr wirklich helfen wollen, sie unterstützen. Wer braucht eigentlich noch Erbarmen? Erbarmen brauchen doch diejenigen, die gestrauchelt sind, diejenigen, die vielleicht gefallen sind, die brauchen doch unser Erbarmen. Das heißt nicht, dass wir in unserer Selbstgerechtigkeit über sie urteilen, über sie drüber hinweggehen, sondern wir erbarmen sich ihrer. Matthäus 12, Vers 20 sagt Herr Jesus, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Es ist so leicht, wenn der Docht so gerade glimmt, so, da muss man nicht viel tun, man muss bloß ein bisschen pusten und dann ist schon das Ganze aus. Aber hier die göttliche Weisheit, sie erbarmt sich, weil sie die Seele des Menschen sieht und ihr eben auch helfen möchte. Unser Mitgefühl und unser Erbarmen mit den Nöten unserer Geschwister, der Menschen, die um uns sind, das ist doch so wichtig, auch im Zusammenleben. Weiter lesen wir, die Weisheit bringt eine Fülle von Gutem hervor. Eine Fülle von Gutem, also eine reiche Frucht. Wir lesen ja einiges von den guten Früchten des Geistes in Galater 5. Und so, der Jakobus geht hier nicht ein, aber er sagt, es ist einfach eine Fülle da. Es sind so viele gute, möchte ich sagen, Nebenwirkungen der Weisheit. Und das möchte Gott uns doch allen geben. Weiter, die Weisheit ist unparteiisch. Die Weisheit ist unparteiisch. Der Apostel Paulus hat mal an die Korinther geschrieben, 1. Korinther 11, Vers 19. Denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar unter euch werden. Ein Wort, das mich seit längerer Zeit schon beschäftigt. Die Weisheit ist unparteiisch und die Frage ist, gibt es bei uns Parteiungen? Luther übersetzt dieses Parteiungen mit Spaltungen. Es ist sozusagen das Ende, will ich mal so sagen, des Prozesses. Andere übersetzen es mit Parteiungen. Und das Ganze fängt ja, Geschwister, in Gedanken an. Es fängt in Gedanken an, es bewegt etwas in dem Herzen und dann öffnet man sich vielleicht der einen oder der anderen Person, spricht dann darüber, gewisse Unzufriedenheit, so, es brodelt sozusagen. In Galater 5 lesen wir von den Werken des Fleisches, Vers 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und wir haben heute Morgen schon, es ist eine ganze Reihe hier uns aufgezählt, haben wir drei Eigenschaften betrachtet: Eifersucht, Selbstsucht und Parteiungen. Und Gottes Wort sagt, es ist eine Sünde. Es ist eine Sünde, und die Frage, die sich mir so gestellt hat, ja, in der Gemeinde zu Korinth, da gab es Zustände, wo irgendwie Parteiungen waren. Und wisst ihr, ich glaube, das kann man nur so verstehen, wenn wir den Vers noch einmal lesen, denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Das kann man eigentlich nur so verstehen, dass Gott sozusagen gewisse Situationen zulässt und uns aber in dem Sinne prüft, wie wir uns in solchen Situationen verhalten. Die Bewährten, die müssen offenbar werden. Und wisst ihr, diejenigen, die Parteiungen machen, die müssen ja sich selber auch verantworten. Die Frage ist, dass wir persönlich hier doch bewahrt werden. In dem Russischen wird dieser Vers, meine ich, vielleicht noch etwas feiner ausgedrückt. Ja, hier heißt es mehr so vom Gesamtkontext: Mit Sicherheit, Missverständnisse müssen unter euch kommen, damit sich sozusagen offenbart wird, wer unter euch Recht hat. Da heißt es: Несомненно, разногласия между вами должны быть, чтобы среди вас выявились те, кто прав. Und das ist ein Wort, das einen ganz, ganz tiefen Ernst in sich hat. Das heißt, Missverständnisse, so die Anfänge von Parteiungen, die können irgendwie aufkommen. Die Frage ist immer, wie wir uns persönlich in solchen Situationen verhalten. Und die Weisheit Gottes, sie ist unparteiisch. Warum ist sie unparteiisch? Menschen haben ja immer die Angst, sozusagen, sie müssen etwas selber in die Hand nehmen, damit ja alles richtig läuft. Und die Weisheit Gottes, sie ist unparteiisch, weil sie einen kennt, weil sie von dem einen regiert wird, der alles in seiner Hand hat. Und das ist der Trost, das ist einfach die ganz große Hoffnung, die der weise Mensch hat. Weiter lesen wir: Die Weisheit ist frei von jeder Heuchelei. Und da komme ich jetzt zu diesem Gedanken: Die Weisheit, sie ist freundlich, aber sie ist von Herzen freundlich. Nicht nur eine gespielte Freundlichkeit, ja, dass man ja irgendwie dabei kommen möchte und gut sein möchte mit jedem, sondern wirklich von Herzen aufrichtig freundlich. Heuchelei bedeutet ja ein Verhalten, bei dem die Gebärden, das heißt die Gestik, das Verhalten, die Worte stimmen eigentlich nicht mit dem Inneren des Menschen überein. Das ist eine Heuchelei. Wer heuchelt, der täuscht gewisse Gefühle vielleicht dem anderen vor, um nur einen persönlichen Vorteil sich auch zu verschaffen. Und wir sehen, dass die göttliche Weisheit uns eigentlich von diesen Stricken Satans ja, bewahren möchte und gibt uns hier diesen Hinweis: Die Weisheit ist frei von jeder Heuchelei. Wisst ihr, auch von jeder kleinsten Heuchelei. Sie ist frei, sondern sie ist offen. Ja ist ja und nein ist auch nein. Nun, die Frage ist, wenn ich nochmal mit dem Apostel Jakobus und fragen möchte, wer ist weise und klug unter euch? Ich denke, wir werden alle so in sich gehen und werden sagen, mein Gott, ich brauche diese Weisheit. Und hier hat wieder der Jakobus uns in dem ersten Kapitel doch so einen schönen Vers mitgegeben. Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und hier besonders, Geschwister, dieser Vers, Gott wartet sozusagen. Er wartet auf uns, dass wir zu ihm kommen und einfach ihn bitten. Und vor allem diese Zusage, wir müssen uns nicht schämen, dass wir sagen, Mensch, ich brauche diese göttliche Weisheit, sondern hier sagt Jakobus, Gott gibt gern und er gibt ohne Vorwurf. Er sagt nicht, ja, eigentlich, ne, hätte ich erwartet, dass du schon längst weiter wärst, aber naja, hast einfach so lange gewartet, jetzt kommst, naja, so in meiner Gnade gebe ich dir da ein bisschen. Nein, Gott gibt überhaupt ohne Vorwurf uns, weil er weiß, wenn jemand überhaupt dazu gekommen ist, um die Weisheit zu bitten, so, dann ist diese Seele auf dem besten Weg. Er gibt sie uns gern und ohne Vorwurf. Die Frage ist, wozu brauchen wir die göttliche Weisheit? Gott möchte uns die Weisheit, seine Weisheit geben, damit wir sie einerseits nicht in unserem Eigennutz irgendwie gebrauchen, sondern dass sein Name wiederum verehrt werden soll. Es gibt da eine so schöne Schriftstelle aus 5. Mose 4, Vers 6. 5. Mose 4, Vers 6. Hier gibt Mose Anweisungen auch dem Volk bezüglich den Geboten und Rechtsbestimmungen und sagt dann so, so haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das. Ein herrliches Volk. Ein herrliches Volk, das solche Gebote hat, das sich so verhält. Und diese Ehre dürfen wir auf keinen Fall uns nehmen, sondern diese Ehre, sie gehört Gott. Das Ziel Gottes ist, die göttliche Weisheit den Menschen zu geben, damit sie untereinander, ich sag mal, so auskommen, dass das Leben wirklich lebenswert ist, dass es schön ist zu leben, dass nicht Neid, dass nicht Streit da ist. Aber Gottes Ziel ist auch, dass sein Name dadurch verherrlicht werden soll. Wir brauchen auch die Weisheit Gottes im Umgang mit den Menschen. Und da denke ich, wir können anfangen in der Familie. Wie viel Weisheit brauchen die Eheleute auch untereinander? Zwei Menschen, die in ganz unterschiedlichen Familien erzogen wurden, die ja eine Zeit lang ganz getrennt voneinander gelebt haben und nun leben sie zusammen. Da gibt es schon einige, wie man so sagt, Ecken, einige Kanten, wo man vom Charakter vielleicht unterschiedlich ist, die wir nur durch Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe eigentlich überwinden können. Und dazu brauchen wir auch diese Weisheit Gottes, wie wir einander begegnen können. Ich denke, wir brauchen besonders auch die Weisheit, die göttliche Weisheit bei der Erziehung doch unserer Kinder. Wie oft kommen wir in Situationen, wo man irgendwie so ratlos steht und nicht weiß. Man sieht, etwas hat vielleicht einen gewissen Anfang genommen, eine gewisse Entwicklung bei dem Kind, aber wie kannst du dem Kind helfen? Wie viel Weisheit brauchen wir hier, dass wir unseren Kindern wirklich eine Hilfe sein können? Und ich denke, die Kinder, die hören jetzt zu und sagen, Mensch, kommen meine Eltern mit meinen Fragen eigentlich nicht zurecht? Sind sie wirklich überfordert? Aber Kinder, ich kann euch eins sagen, ich denke, stellvertretend für alle Eltern, wir haben nicht die Weisheit in uns, aber wir dürfen zu Gott kommen. Zu Gott kommen, der einfach gerne diese Weisheit uns geben möchte. Und darum wünschen wir eigentlich als Eltern, dass ihr auch bei euren Fragen des Lebens, dass ihr zu Gott kommt, dass ihr ihn um Rat fragt. Denn er ist alleine weise und kann bei den vielfältigen Entscheidungen auch eures Lebens wirklich den besten Rat auch geben. Wir brauchen doch die Weisheit Gottes im Umgang mit den Menschen, meine ich, auch diejenigen, die uns nicht so nahe stehen, ob es unsere Nachbarn sind, Arbeitskollegen. Wir haben manchmal doch mit Menschen zu tun, die Gottes Wort als wunderliche Menschen beschreibt, oder? Haben wir manchmal. Wie viel Weisheit brauchen wir hier, manchmal etwas zu sagen, manchmal einfach auch ruhig zu sein? Wir brauchen diese Weisheit. Dürfen wir eigentlich um diese Weisheit bitten, wenn es um unsere täglichen Pflichten und Aufgaben geht? Ich denke sicher. Wenn wir es doch so betonen müssen, in erster Linie, möchte Gott, dass seine Ehre verherrlicht werden soll, dass er gepriesen wird. Aber er möchte uns, den Kindern Gottes, doch helfen in den alltäglichen Pflichten und Aufgaben. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, möchte zur Ehre Gottes sagen, so im Verlauf der Jahre, jetzt gerade auf der Arbeit, kommen so ab und zu Kollegen und stellen ja bestimmte Fragen, das machen und wie soll man jenes machen und manchmal sind die Fragen auch nicht einfach, weil man einfach auch selber noch nicht weiß. Es ist etwas ganz Neues aufgetaucht, eine neue Herausforderung und wie soll man jetzt hier den richtigen Rat geben? Und ich habe zuerst, muss ich sagen, wie halt jeder Mensch wahrscheinlich sich verhalten würde. So, man hat ja gelernt, man hat studiert, man hat eine gewisse Erfahrung und daraus kann man dann irgendwie einen Rat geben. So, bis ich dann auf diesen Vers in Jakobus 1 gekommen bin. Und der hat mich so berührt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt irgendwie Menschen kommen, mich etwas fragen, so ist eigentlich dieser Seufzer zu Gott. Gott, gib mir jetzt die Weisheit, einfach das Richtige zu sagen. Und ich habe gemerkt, auch in diesen natürlichen Dingen, dass Gott hier einfach Gnade schenkt. Er möchte uns auch in den natürlichen Dingen hier helfen. Wir brauchen auch Weisheit, göttliche Weisheit, um Menschen zu Jesus zu führen. Hier noch ein Vers aus Sprüche 11, Vers 30. Sprüche 11, Vers 30. Die Weisheit gewinnt Seelen. Ich habe mal eine Begebenheit gelesen, ein alter Farmer in Amerika hat seinen Sohn besucht, der mittlerweile Senator in Washington war, also eine Position hatte, die schon etwas aussagt. Und dieser Senator, er hat den Botschafter von Belgien gerade zu sich eingeladen und so war sein Vater jetzt auch im Hause und so hat der Senator jetzt seinen Vater, den Botschafter, vorstellen wollen. Und der Farmer, er war ein tiefgläubiger Mensch und so wie er den Botschafter sieht, begrüßt, stellt er ihm die Frage: Exzellenz, wie schaut es um Ihre Seele aus? Dem Sohn war es peinlich auf einmal und er hat versucht, schnell irgendwie das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken und so ist man dann auch nicht mehr darauf zu sprechen zu kommen. Und nach einigen Monaten ist dieser Farmer gestorben. Und wie überrascht war dann der Senator, als er einen Blumenkranz von der belgischen Botschaft bekommen hat. Und da war noch eine Karte mit einigen persönlichen Worten auch drauf, die ihn wirklich tief bewegt haben. Und da stand drauf: Er war der einzige Mensch in den Vereinigten Staaten, der sich um meine Seele gekümmert hat und mich gefragt hat, ob ich ein Christ bin. Seht ihr, an diesem Beispiel macht sich das nochmal sehr, sehr deutlich. Der Unterschied zwischen der menschlichen Weisheit und der göttlichen Weisheit. Die menschliche Weisheit, sie ist nur auf das eigene, auf den eigenen Vorteil aus und der Sohn, der hat jetzt Angst gehabt. Ja? Wenn wir irgendwie auf das Gespräch eingehen, wer weiß, welche Auswirkungen hat es für mich persönlich in meiner Stellung und hat somit das Gespräch auf ganz andere Themen gelenkt. Sein Vater, und ich glaube, da brauchen wir die Weisheit. Wir können es nicht in jeder Situation so anwenden, aber Gott hat ihn wohl angesprochen, in dieser Weise diesen Botschafter anzusprechen. Und darum durfte er auch dieses Zeugnis im Nachhinein bekommen. Er war der einzigste Mensch in diesem großen Land, der mich persönlich auf meine Seele angesprochen hat, der sich um meine Seele gekümmert hat. Der Weise gewinnt Seelen. Und ich glaube, wir brauchen diese Weisheit im Umgang mit den Menschen, ja, dass wir sehen, was liegt ihnen auf dem Herzen, bedrückt sie etwas, können wir ihnen eine Hilfe sein. Und wenn Gott uns hier anleitet, wenn er uns seine Weisheit uns gibt, dann können wir wirklich Menschen auch zu ihm führen. Und die Zeit ist schon auch vorangeschritten. Ich möchte noch einen Vers uns mitgeben. Wenn wir in dieser Aufrichtigkeit zu Gott kommen und ihn um diese göttliche Weisheit bitten, dann hat er doch uns verheißen, diese Weisheit frei zu geben und ohne Vorwürfe. So, wir bitten um Weisheit, wir bekommen die Weisheit und jetzt sind wir voll Weisheit, möchte ich mal so sagen. Ich glaube, wir werden nie genug an Weisheit bekommen, aber wenn jemand meint so, ich bin doch weise genug. Jeremia 9 sagt uns noch ein Wort. Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Alle Ehre und aller Dank sei unserem Gott. Amen.